Der Text steht in Lukas 2. Das ist ein Teil der Weihnachtsgeschichte. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt der Messias geboren, der Retter. Es ist der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die mit den Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
Ihr Lieben, heute ist schon der zweite Advent und wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Ich weiß nicht, wie es dir mit Weihnachten geht, was du für eine Erwartung hast, ob du eher positiv auf die ganze Zeit blickst und es vielleicht sogar eine deiner Lieblingszeiten im Jahr ist, weil du dich an all dem um Weihnachten rum freust, an dieser Adventszeit, Weihnachtszeit, an Weihnachtsgebäck, an Weihnachtsdeko, Weihnachtslieder, an dem Fest, was vor der Türe steht, auf was wir hinleben, weil das einfach eine Tradition ist, die du magst. Und du kommst jedes Jahr mit deiner Familie zusammen und du genießt das, weil das gut ist. Oder andererseits gibt es vielleicht auch einige von uns, die Weihnachten eigentlich eher nervt, weil Weihnachten so die Zeit im Jahr ist, wo du mehr Stress hast als sonst. Vielleicht auf Arbeit, vielleicht weil du Geschenke machen musst oder vielleicht weil du mit Bauchschmerzen auf das Fest blickst, was vor der Türe steht. Und du deine Familie treffen wirst und das für dich eigentlich eher was ist, dem du gern aus dem Weg gehen würdest. Oder Weihnachten ist der Moment im Jahr, wo du dich besonders einsam fühlst, weil du alleine bist. Keine Ahnung, was du für Erwartungen an Weihnachten hast. Wir als Kirche sind aktuell in der Predigtserie, Johanna hat es gesagt, wo wir uns mit Weihnachten beschäftigen und wo wir fragen wollen, was Weihnachten eigentlich ist, was wir für eine Erwartung an Weihnachten haben können und haben sollten. Und Dominik hat letzte Woche einen Anfang gemacht und hat über Josef gesprochen, den Adoptivpapa von Jesus. Und sein Fazit so war: Weihnachten ist mehr als nur irgendwie eine Story oder irgendein Fest, was wir feiern, irgendeine Tradition. Weihnachten ist was ganz Besonderes. Weihnachten ist der Moment in der Weltheitsgeschichte überhaupt, wo der große Gott, der die Welt gemacht hat, klein wurde, Mensch wurde, wie du und ich, wo der transzendente Gott Mensch wurde, sagen die Theologen. Und keine Ahnung, wie es dir geht, wenn du das in Relation dazu setzt, was du von Weihnachten erwartest, was wir so erwarten, wie wir Weihnachten feiern. Mir ging es jetzt in der Vorbereitung so, dass ich darüber nachgedacht habe und eigentlich so gemerkt habe: Okay, ja, ich freue mich auf Weihnachten und auf all das, was jetzt kommt. Aber mit Weihnachten selbst hat es eigentlich gar nicht so viel zu tun. Was erwarten wir von Weihnachten? Passt das zu dem, was Weihnachten eigentlich ist? Was hat Weihnachten 2018 uns konkret zu bedeuten? Im Glauben. Das sind die Fragen, über die wir heute nachdenken wollen. Und wir tun das wieder, indem wir reinzoomen in die Weihnachtsgeschichte. Heute auf die Hirten. Ihr habt die Story eben gehört, die Johanna vorgelesen hat. Und Lukas beschreibt das in seinem Bericht in der Bibel. Er schreibt von Hirten, von Schafhirten, die auf dem Feld sind. Und ihr müsst wissen, Hirten waren ganz einfache Typen, nichts Besonderes. Eigentlich eher so die, die am Rand waren, die man so ein Stück weit verachtete, ihrem Job wegen. Die ungebildet waren, die eigentlich nichts groß zu sagen hatten. Und diese einfachen Leute, denen begegnen Engel, also Boten, die von Gott kommen, himmlische Wesen, übernatürliche Wesen, was man sich irgendwie als Mensch nicht vorstellen könnte. Und sie kommen und bringen eine Botschaft mit, nämlich, dass in ihrer Nachbarschaft, also gleich um die Ecke, sich gerade was Großes ereignet. Dass Gott einen Menschen schickt, der gerade geboren wird und dieser Mensch das die ganze Welt verändern wird. In die ganze Welt Freude bringen wird, sagen sie. Und dann sind die Engel wieder weg und stell dir das vor. Da sitzen jetzt die Hirten im Kreis. Total verwirrt, total geflasht, total verdattert in sich. Und fragen sich, was ist das, was gerade passiert ist? Ist das real? War irgendwas in unserem Essen? Oder ist da was dran? Und sie fassen den Entschluss hinzugehen, sich das anzuschauen. Und sie kommen nach Bethlehem, finden den Stall und in dem Stall finden sie zwei Teenager und einen Säugling. Ganz schön wenig, oder? Also, wenn man jetzt das nochmal Revue passieren lässt. Engel kommen und sagen ihnen, es passiert was. Also, Engel kommen. Was man eigentlich nicht erlebt. Und dann gehen sie hin und das Einzige, was passiert, ist ein Häufchen Elend. Dass ein Kind zur Welt kommt in der Art und Weise, im Stall, wie es dem eigentlich nicht gebührt. Und ja, keine Ahnung, versetz dich in die Hirten, was denkst du dann? Vielleicht tust du dann so ein Stück weit ein Selbstgespräch führen mit den Engeln, die dir begegnet sind. Und du wirst ihnen vor, Alter, danke für nichts. Danke, dass ich mir jetzt irgendwie die Nacht um die Ohren geschlagen habe, vielleicht meine Schafe alleine gelassen habe. Nur um hierher zu kommen und zu sehen, wie ein Kind unter ärmlichsten Verhältnissen, heute würden wir sagen, vielleicht auf der Straße, unter der Brücke, zur Welt kommt. Und du bist sauer als Hirte. Das ist die Reaktion, die wir erwarten würden. Und wir haben die Story eben gehört. Das ist gerade nicht das, was die Hirten machen. Das ist das Erstaunliche an der Geschichte. Sondern was die Hirten machen, ist das Gegenteil. Sie sind total euphorisch. Sie sind begeistert von dem, was sie sehen in Bethlehem. Und sie gehen raus und sie erzählen das überall rum. Was passiert hier aus einfachen Hirten, aus ungebildeten Freaks, die rhetorisch wahrscheinlich nichts auf dem Kasten hatten, werden Prediger, werden Leute, die rausgehen, die über ihren Schatten springen und die eine Botschaft von Gott verkündigen. Und klar, was sind die Reaktionen, mit denen sie zu tun haben? Lukas sagt, die Leute waren erstaunt. Lukas sagt nicht, die Leute haben ihnen geglaubt, sondern sie waren erstaunt, weil die Botschaft, die sie gebracht haben und dass sie Hirten waren, total schräg war. Irgendwie überhaupt nicht gepasst hat. Von daher die Frage, um die es mir heute Vormittag geht, was ist das, was hier passiert ist mit den Hirten? Warum haben sie das, was die Engel gesagt haben, geglaubt? Obwohl das, was sie in Bethlehem gesehen haben, was ganz Kleines und Unscheinbares war. Warum haben sie das geglaubt und warum haben sie so gehandelt, wie sie das getan haben? Und meine These ist, dass sie das getan haben aus einem einfachen Grund, weil sie eine Erwartung hatten. Eine Erwartung daran, dass jetzt was passiert. Und da müssen wir wissen, die Hirten waren Juden und die Juden haben zu der Zeit genau das erwartet. Nämlich, dass Gott jemand senden wird auf die Erde und dass dieser jemand, dieser Messias, das Volk, also die Hirten selbst, retten wird. Dass das, was er mal tun wird, sie in ihrem Selbst, also sie selbst betreffen wird. Und deshalb mit dieser Erwartung konnten die Hirten das glauben. Das ist das, was sie im Hinterkopf hatten. Und weshalb sie darüber hinweggesehen haben, dass eigentlich dort in dem Stall nur ein kleines Kind war. Unter ärmlichen Verhältnissen. Wenn wir über diese Geschichte nachdenken, dann lernen wir, dass Weihnachten mehr ist als ein Fest und als eine Tradition, sondern Weihnachten ist das, was die Engel sagen, nämlich die Ankunft des Retters Jesus. Weihnachten ist die Ankunft deines Retters. Es ist so die Überschrift von meiner Predigt, das, was über der Predigt steht. Und ich bin überzeugt davon, dass wir da einsteigen müssen. Und vielleicht sagst du jetzt, halt mal, stopp. Du sagst mir jetzt, ich brauche einen Retter, aber wenn du mir das sagst, dann sagst du mir doch damit, dass ich mich in einer Situation befinde, die ich nicht kontrollieren kann. Und vielleicht, wenn du kein Christ bist, bist du sauer, dass ich dir das sage. Und das kratzt in dir, das ist dir ein Dorn im Auge. Weil das eigentlich was ist, was du nicht hören willst. Und wenn du so reagierst, dann sage ich, das verstehe ich, das geht mir genauso. Weil, ja, wenn ich dir das sage, dass du einen Retter brauchst, dann sage ich dir durch die Blume hinweg, dass du dich in einer Situation befindest, die du selbst nicht kontrollierst, dass du schwach bist. Und das ist nichts, was wir Menschen wollen, sondern was wir wollen, ist die Kontrolle haben über unser Leben. Immer, jederzeit. Selber bestimmen wollen. Unser Herr sein. Und trotzdem, und davon bin ich überzeugt, glaube ich, macht es Sinn, über diese Frage nachzudenken. Und wenn wir Weihnachten wirklich verstehen wollen, dann müssen wir das. Weil die Bibel sagt, Weihnachten und das Christsein überhaupt ist nichts, was einfach nur so ein Lebensstil ist. Sondern es ist was mit einer Frage nach einem Retter zusammenhängt. Und deshalb lasst uns da einsteigen. Und wir finden Antworten auf diese Fragen in dem Bibeltext von Paulus. Den möchte ich mir heute mit euch anschauen. Und ich lese den vor aus Kolosser 1, die Verse 19 bis 23. Du kannst gern hiervon mitlesen. Paulus schreibt Folgendes. Er sagt, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Also in Jesus. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt, durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet. Vielleicht wunderst du dich, dass das Wort Rettung und Rettungsbedürftigkeit eigentlich hier drin gar nicht vorkommt. Ist richtig und trotzdem glaube ich, dass der Text uns genau darüber sehr viel sagt. Was hat es also alles zu bedeuten? Wir nähern uns dem in zwei Schritten. Und zwar, wir wollen als erstes darüber nachdenken, was heißt das, dass wir Rettung brauchen? Also warum sind wir rettungsbedürftig? Was ist die Notwendigkeit des Retters? Also was ist das Problem? Und der zweite Schritt dann, wie sieht die Lösung aus? Was ist der Rettungsplan Gottes? Was hat es mit Weihnachten zu tun? Was hat es mit Jesus zu tun? Und was hat es mit mir heute zu tun? Also was ist die Notwendigkeit der Rettung? Wir finden die Antwort in dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, Vers 21, da sagt Paulus, früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Also was Paulus hier sagt, ist, wir stehen Gott feindlich gegenüber, sind ihm feind, sind von ihm getrennt, unsretwegen, wegen unserer feindlichen Haltung. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie jetzt? Das stimmt doch nicht, ich stehe doch Gott nicht feindlich gegenüber. Also Gott ist vielleicht jetzt nicht die größte Instanz in meinem Leben. Vielleicht auch doch. Aber feindlich stehe ich ihm auf jeden Fall nicht gegenüber. Das ist nicht das, wonach mir strebt. Krasser Vorwurf, den Paulus hier irgendwie bringt. Und ja, das ist ein Vorwurf, den wir nicht hören wollen. Niemand von uns. Und wir flüchten vor diesem Vorwurf. Wenn du Christ bist, dann vielleicht, indem du das Gott versuchst zu beweisen, dass es nicht so ist. Und du tust Dinge, du setzt dich in der Kirche ein, du spendest, du versuchst dein Leben auf die Reihe zu bekommen. Dadurch, dass du vielleicht deinen Partner gut behandelst, deine Kinder gut behandelst, mit deinen Arbeitskollegen gut umgehst, dass du dich einsetzt auf Arbeit und versuchst, das, was Gott in dich reingelegt hat, voll zu nutzen, auszukosten, ineffizient zu nutzen und es Gott so zu beweisen, dass du das, was er über dich denkt, wertschätzt und ihn nicht als Feind bezeichnest. Ihm nicht feindlich gegenüber bist. Und wenn du kein Christ bist, dann flüchtest du auch vor dieser Anklage. Vielleicht dadurch, dass du nicht an Gott glaubst. Und du sagst, okay, mit diesem Gott, der mich anklagt, will ich nichts zu tun haben. Und du entscheidest dich dafür, dass es diesen Gott nicht gibt. Und du flüchtest vor der Anklage. Die Frage, die sich dem Text aufzwingt, ist, was meint Paulus hiermit, wenn er von einer feindlichen Haltung Gott gegenüber spricht, von einem Getrenntsein? In welchen Punkten stehen wir Gott gegenüber feindlich gegenüber? Und die Bibel gibt uns dann eine Antwort und die Antwort ist eigentlich recht einfach. Sie sagt, wir Menschen, jeder von uns, hat ein Autoritätsproblem in sich selbst, mit Gott. Wir haben ein Autoritätsproblem. Und was meine ich damit? Wenn du vor einem Monat zum Gottesdienst warst, vor 4 Wochen, hat Tabitha gepredigt und hat darüber gesprochen, dass Gott der ist, der uns gemacht hat. Gott ist der Gott, der uns geschaffen hat. Und Gott hat es nicht aus einer Laune rausgemacht oder weil er es mal ausprobieren wollte, ob das funktioniert, sondern er hat es mit einem Ziel gemacht. Und das Ziel, sagt Paulus, ist, dass wir ihn suchen. Gott hat sich ein Gegenüber gewünscht, hat uns Menschen gemacht mit dem Ziel, dass wir uns nach ihm sehnen, nach einer Beziehung zu ihm, nach Nähe. Und dass wir unser Leben in einer Art und Weise gestalten, wie es dem gerecht wird, wie es Gott gerecht wird. Und dass Gott so Einfluss auf unser Leben gewinnt, dass er Herr über unser Leben ist. Das ist das, was Gott sich ursprünglich gedacht hat. Und vielleicht ist es heute gerade so der Grund, weshalb so viele Leute Probleme damit haben, an Gott zu glauben. Weil angenommen, diesen Gott gibt's, dann müsste sich mein Leben ja nach ihm richten. Und das ist nicht das, was ich will. Sondern was ich will, ist, mein Herr zu sein. In meinen Entscheidungen. Darin, wie ich mein Leben führe. Und dieses Denken, das steckt so in unserem Kopf drin, in jedem von uns. Und das ist genau das, was die Bibel sagt, was unser Autoritätsproblem ist. Dass wir das einfach nicht wollen. Uns unter das zu stellen, wie Gott uns eigentlich sieht. Und was wir sind. Und das ist übrigens nichts Unbekanntes, auch nicht in der Wissenschaft. Ein Philosoph, der sich damit beschäftigt hat, Thomas Nagel, ist selbst Atheist, ist ein zeitgenössischer Philosoph aus den USA und der schreibt Folgendes über die Frage, ob es Gott gibt für ihn oder nicht. Sehr interessant. Er sagt, es ist nicht nur so, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe, mit meiner Ansicht recht zu haben, sondern eigentlich geht es um die Hoffnung, es möge keinen Gott geben. Ich will, dass es keinen Gott gibt. Ich will, dass das Universum nicht so geschaffen ist, wie die Bibel sagt. Warum sagt Nagel das? Er sagt das, weil er das verstanden hat, dass wenn es diesen Gott gäbe, dass es Einfluss auf sein Leben haben müsste, dass er sein Leben dementsprechend gestalten müsste und das will er nicht. Und deshalb entscheidet er sich dafür, dass es Gott nicht gibt und sagt das. Und das ist sehr interessant, und es ist sehr, sehr ehrlich, weil er sagt ja nicht, ich glaube nicht an Gott, weil die Wissenschaft sagt, es gibt ihn nicht oder weil es irgendeine Alternative gibt. Sondern er sagt, es gibt Gott nicht, weil ich nicht will, dass es ihn gibt. Weil ich mich ihm nicht unterstellen will. Und damit ist Nagel nicht allein. Anderer Philosoph, der das sehr, sehr, sehr tief erörtert hat, ist Søren Kierkegaard aus dem 19. Jahrhundert. Kierkegaard ist der Begründer der Existenzphilosophie, also einer Philosophie, die sich mit dem Sein auf Erden hier beschäftigt. Und er kommt genau zu demselben Schluss. Und das ist interessant, weil er hat das vor 200 Jahren gesagt, also in einer Zeit, wo der Individualismus in unseren Köpfen noch nicht so groß war, wo es noch nicht so normal war, dass ich nur von mir her denke. Und selbst da, damals, sagt Kierkegaard, ist das Problem, was wir mit Gott haben, unser Autoritätsproblem. Und er steigert das, was Nagel sagt, indem er sagt, das ist nicht nur irgendein Problem, sondern das ist das Problem überhaupt. Das ist das größte Problem der Menschheit. Und er treibt es auf die Spitze, indem er sagt, wir verleugnen nicht nur Gott, sondern wir verleugnen auch uns selbst. Das Problem, was wir haben, ist, sagt Kierkegaard, das Hauptproblem, die Sünde ist, vor Gott verzweifelt nicht man selbst sein zu wollen. Nicht das sein zu wollen, was ich bin. Ein Mensch, der eben nicht Gott ist. Und mir deshalb weder von Gott auf die Finger schauen zu lassen, noch Leben zu führen zu wollen, das Gott entspricht. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, mag sein, dass das bei denen so ist. Und ja, es gibt viele Leute, wo das so ist. Vielleicht auch hier im Raum. Aber bei mir ist das nicht so. Ich gehe mit allem, was ich habe, versuche ich Gott zu gefallen. Und das wird reichen. Von daher die Frage, geht das? Gibt es da eine Möglichkeit? Die Bibel sagt da klar nein. Paulus erörtert das in Römer 3 und er kommt zu dem Schluss, dass er sagt, egal was du tust, egal ob du dich anstrengst oder nicht, egal was du weißt, egal welche Umstände dich umgeben und dich beeinflussen, wie positiv die auch sind, du wirst es nie schaffen, dass du dem Anspruch Gottes entsprichst, dass du seiner Herrlichkeit entsprichst, sagt er wirklich. Und deshalb ja, dieses Problem, was vor uns liegt. wir können das nicht, wir schaffen das nicht. Weil wir uns nicht anstrengen, nee. Sondern einfach, weil wir nicht so sind wie Gott. Weil wir Gottes Wesen nicht entsprechen, weil Gott ein Wesen ist, und das sagt die Bibel, dass das unendlich gut ist, das unendlich rein ist. Und das sind wir nicht, sagt die Bibel, als Menschen. Und wenn wir in unser Leben schauen, ich kann da von mir selbst reden, dann sehe ich, dass das so ist. Und meine Ehe mit Tabitha ist ein Beispiel dafür. Also wir kennen uns seit 4 Jahren, wir sind seit 2,5 Jahren verheiratet. Und ich liebe Tabitha. Und am Altar habe ich ihr geschworen, dass ich, oder ihr versprochen, dass ich immer sie liebevoll respektieren will. Liebevoll behandeln will, sie respektieren will. Und jetzt kann ich zurückschauen auf die letzten 2,5 Jahre und mich fragen, halte ich mein Versprechen? Und es fällt mir nicht schwer, es fällt mir schwer, das auszudrücken, das auszusprechen. Aber das zu sehen fällt mir nicht schwer, dass es nicht so ist. Und da muss ich nicht an die letzten Jahre denken, sondern da kann ich an die letzten Tage denken. Dass es immer wieder vorkommt, dass ich genau das, was ich ihr versprochen habe, nicht tue. Dass ich sie nicht liebevoll behandle. Dass ich sie auch nicht respektiere, sondern dass ich mich selbst über sie stelle und sie verletze. Durch das, was ich denke, durch das, was ich sage und auch durch das, was ich tue. Warum ist das so? Weil ich sie nicht lieb? Nein, nicht deshalb. Sondern weil ich selbst ein Autoritätsproblem habe in mir. Und es ploppt immer mal wieder hoch. Und wenn das rauskommt, dann ist jeder im Weg. Egal, ob das meine Frau ist oder jemand anders. Und dann entscheide ich egoistisch. Geh meinen Wünschen nach. Und klammert da bitte aus. In den Entscheidungen, die ich in meinem Alltag treffe, wie ich meine Freizeit gestalte, welche Dinge ich tue und welche ich nicht tue. Darüber, wie ich mit unserem Geld umgehe. Und dann fällt sie hinten runter. Wenn wir auf unser Leben schauen, davon bin ich überzeugt, dann sehen wir das. Dass wir nicht diesem Wesen der Güte, diesem Gott entsprechen, der unglaublich rein ist. Und deshalb kann das Paulus sagen im Kolosserbrief, dass wir Gott feindlich gegenüberstehen, weil wir ein Autoritätsproblem haben. Jeder von uns. Und keine Ahnung, wie es dir geht, so bei dem Gedanke jetzt. Wenn wir das anschauen, dann sind wir doch letzten Endes in einer ausweglosen Situation, in einer Einbahnstraße, dann sind wir doch rettungsbedürftig. Das, worüber ich vorhin gesprochen habe. Dann haben wir es eigentlich nicht in der Hand. Weil wir weder Gottes Anspruch gelingen können in unserem Wollen und auch nicht in unserem Tun. Die Bibel sagt, ja, wir, du und ich, wir sind rettungsbedürftig. Wir brauchen einen Retter. Und deshalb strickt Gott einen Plan. Macht einen Plan, seinen Rettungsplan. Das ist unser zweiter Punkt. Wie sieht es aus, was Gott vorhat? Wie findet er eine Lösung? Und das kommt aus dem Text raus, den ich vorhin vorgelesen habe. Vers 22, da sagt Paulus, doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt. Das heißt, Gott ergreift die Initiative und macht das. Und nicht ich mit meinem Wollen und mit meinem Tun, sondern Gott. Und wie tut er das? Er tut es mit einem Retter. Indem jemand eingreift. Vers 20, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Gott findet eine Lösung. Er versöhnt uns mit sich, indem er den Preis, den wir tragen müssten, auf sich nimmt. Und indem er klein wird und Mensch wird, auf diese Erde kommt zu Weihnachten, mit dem Ziel, dass dieser Mensch, dieser Gottmensch, dieser Jesus, an meiner Stelle bestraft werden wird, sterben wird, weil ich Gott feindlich begegne. Das ist der Plan, den Gott strickt. Und damit ist Jesus interessanterweise jetzt nicht so ein Retter, den du aus dem Film kennst. Also so ein Superheld, der irgendwie reinkommt in die Situation, dich am Arm rausreißt, der zu Gott trägt und dich Gott vor die Füße wirft. Und Gott, du stehst dann vor Gott oder kniest vor Gott, liegst vor ihm. Und so ist Jesus nicht. Denn wenn Jesus so wäre, wenn Gott das so machen würde, dann würde sich an dem ganzen Problem nichts ändern. Dann wärst du vielleicht räumlich bei Gott. Aber du wärst immer noch du. Und Gott wäre immer noch Gott. Und diese Distanz wäre weiterhin da. Nein, Jesus rettet dich mit auf einem anderen Weg. Gott wählt einen anderen Weg. Und das ist ein Weg, der viel tiefer geht. Das ist ein Weg der Versöhnung. dass ein Preis bezahlt wird. Und dem Jesus, in dem Gott das rausnimmt aus deinem Leben, diese Schuld, passiert Versöhnung. Das ist der Weg der Versöhnung. Das ist der Rettungsplan. Das ist der christliche Weg. Das ist das, was wir glauben. Du kannst vor Gott bestehen, weil Gott selbst, weil Jesus den Preis dafür bezahlt. Das ist das Ziel von Weihnachten. Gott und Mensch versöhnt. Und natürlich stellt sich jetzt noch die Frage, was heißt das konkret? Was heißt das? Ist jetzt alles wieder gut und ich bin jetzt einfach hier, wo ich bin und ich kann wissen, dass Gott das gemacht hat oder brauchst du noch irgendwas von mir? Paulus sagt das in Vers 23 und er sagt, Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet. Die Voraussetzung dafür, an diesem Errettungsplan teilzuhaben, heißt Glauben, sagt die Bibel. Glauben daran, dass Jesus Christus mein Retter ist und diesen Preis bezahlt für mich. Und vielleicht sagst du jetzt, krass, das ist schon einfach, oder? Also und sagst, Kevin, mag sein, dass ich stimme dem zu ein Stück weit, was du gerade gesagt hast. Ich sehe das Problem. Ja, ich merke das in meinem Leben. Und ich kann Gott nicht entsprechen. Aber das Problem kann doch nicht so einfach gelöst werden, indem ich nur an Jesus glaube. Das kann doch nicht sein, es ist doch zu einfach. Und vielleicht geht es ja auch so, wenn du Christ bist. Und du hast das, was ich gerade erzählt habe, hast es eigentlich x-mal gehört. Du weißt es in deinem Kopf so sicher. Und dann trotzdem, was sagt dein Herz dazu? Und manchmal hast du vielleicht diese Zweifel. Und du ertappst dich in deinem Leben irgendwie dabei, wie ich, dass du irgendwie siehst, okay, du kriegst irgendwie doch nicht auf die Reihe. Du hast irgendwelche Dinge in deinem Leben, mit denen du kämpfst. Vielleicht eigene Schuld, vielleicht Schuld von anderen, Verletzungen in deinem Leben. Vielleicht kaputte Beziehungen. Oder du zweifelst an Gott, dass er es gut meint mit deinem Leben. Und dann denkst du so drüber nach und du kommst dann den Punkt zu sagen, okay, krass. Bin ich wirklich gerettet? Ist das, was Jesus mir zuspricht, wirklich alles? Oder muss ich dem irgendwie was hinbeifügen? Brauchst mehr von mir als nur Glauben. Reicht mein Glaube wirklich aus? Was wir neu verstehen müssen, und das lehrt uns Weihnachten, ist, dass es nicht auf unser Tun ankommt und auch nicht auf unseren Glauben, auf unseren großen Glauben. Dass wir irgendwas beweisen müssten im Glauben Gott und dass er uns dann annimmt. Nein, Errettung ist keine Koproduktion zwischen dir und Jesus. Nichts, was du machst, zusammen mit Jesus, sondern Errettung ist das, was der Retter macht, was Jesus selber macht. Und wenn wir Weihnachten verstehen wollen, wenn wir die Schönheit von Weihnachten verstehen wollen, wenn wir die Schönheit vom Evangelium, von der Botschaft von Jesus verstehen wollen, dann müssen wir wegkommen davon, dass wir irgendwas dem hinzuzufügen haben. Weder in unserem Tun, noch in unserem großen, starken und festen Glauben. Und wenn du da Zweifel dran hast, dass das wirklich so einfach ist, weil du es in deinem Leben irgendwie nicht erlebst oder du immer wieder das Gefühl bekommst, dass es nicht so ist, dann lass mich dir eine Geschichte erzählen, die Jesus einigen Leuten erzählt hat, die genau das Problem hatten. Und Jesus erzählt eine Geschichte von einem Mann, der selbstgerecht ist, der glaubt, ein gutes Leben zu führen, der glaubt, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und er glaubt, er hat einen starken Glauben. Er zweifelt Gott nicht an. Und er tut viele Dinge, um das Gott zu beweisen. Und er geht in die Kirche, er spendet, er setzt sich für die Armen ein. Versucht sein Leben auf die Reihe zu bekommen und nirgends anzuecken. Und das weiß er. Da ist er sich sicher drin. Und dann erzählt Jesus von einem anderen Mann. Von jemand, Jesus sagt das als ein Sünder, also jemand, der sich bewusst ist, dass es nicht so ist. Der mit diesem Gedanken kämpft, dass er getrennt ist von Gott. Und der das in seinem Leben sieht und sich dem bewusst ist. Und diese zwei Zwei Typen, die sind im Tempel, sagt Jesus, in der Kirche. Und die beten. Sehr unterschiedlich. Der erste mit großen Worten, er sagt, Gott, danke, dass ich so bin, wie ich bin. Danke, dass du mich erwählt hast. Danke dafür, dass ich so ein gutes Leben führe und du mich dazu befähigst. Danke, dass ich nicht so bin wie die anderen, die das nicht auf die Reihe bekommen. Und erzählt Gott die Dinge auf, die er tut. Und beweist Gott damit im Gebet, wer er ist. Und der andere, der betet so ganz kleinlaut, mit schwacher, mit zitternder Stimme. Kriegt kaum ein Wort raus. Und er drückt es aus, wie es ihm geht, und sagt, Gott, ich weiß, dass mein Leben nicht dem entspricht, was du willst. Und ich bin bestürzt darüber. Es tut mir weh, das zu sehen. Gott, ich schaff's nicht. Irgendwie baue ich mein Leben immer wieder auf falsche Fundamente. Hol mir meinen Wert von irgendwelchen Dingen, die vielleicht sind es gute Dinge, aber die nicht Gott sind. Und ich kämpfe mit irgendwelchen Problemen und mit irgendwelchen Sorgen oder mit irgendwelchen falschen Dingen, die ich tue. Vielleicht schon seit Jahren. Und ich schaff's nicht. Und deshalb seh du mir, Gott, mir, dem Zweifler, der sich nicht sicher darin ist in allem, der eigentlich nur einen kleinen, schwachen, einen zitternden Glauben hat, seh du mir gnädig. Erlöse du mich, Herr, rette mich. Interessant ist, wie Jesus jetzt diese zwei Typen beurteilt. Und er tut das. Und er kommt zu einem Schluss. Ich möchte es vorlesen aus Lukas 18, Vers 14. Das sagt Jesus über diese zwei Typen Folgendes. Er sagt, der zweite von den beiden, der Sünder, ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte. Ganz im Unterschied zu dem anderen. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering halten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Versteht ihr, was Jesus hier sagt? Jesus sagt, es kommt auf nichts an von dir. Nicht auf deinen starken Glauben, dass du Gott irgendwas beweisen musst. Nicht auf dein Tun. Sondern worauf es ankommt, ist diese Einsicht, diese Umkehr im Kopf. Dass du erkennst, dass Gott dir eine Nummer zu groß ist. Dass du vor ihm nicht bestehen kannst. Das oft auch nicht willst. Und dass du dann mit dieser Einsicht, mit der Einsicht, dass du Rettung brauchst, dass du Erlösung brauchst, zu Gott kommst. Und was musst du dann tun? Das, was der Sünder in der Geschichte gemacht hat. Echt sein vor Gott. Der sein, der du bist. Und glauben, dass du Rettung brauchst, so wie die Hirten. Ich habe vorhin über Kierkegaard gesprochen, der dieses Problem so treffend analysiert. Und ich bin begeistert von ihm, weil er analysiert nicht nur das Problem, sondern er analysiert auch die Lösung. Und er sagt, dass die einzige Lösung aus diesem Problem raus, die ist, dass wir mit dem, was wir sind, er sagt wirklich mit unserem Selbst, dass wir damit vor Gott treten. Wörtlich sagt er, dass wir uns durchsichtig in Gott gründen. Und das sind schwere Worte zum Verstehen. Aber die treffen es auf den Punkt, weil er sagt durchsichtig. Dass wir transparent werden, authentisch werden vor Gott. In unserem Sein. Das ist das, was die Bibel von uns fordert. Was dieser Rettungsplan von uns fordert. Was Weihnachten von uns irgendwie fordert als Reaktion. Als Antwort. Dieses Angebot anzunehmen. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht zum x-ten Mal. Gott, sei du mir, der ich Sünder bin vor dir, Herr. Sei du mir gnädig.